Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 18. Juni 2024. Es ist Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast mit eurem Chefredakteur
Nils Fliesert. Guten Tag.
Und ich bin Frank Wechsel, euer Publisher. Und wir reden über das, was sich vor allen Dingen am vergangenen Wochenende getan hat, denn es war eine Menge los im Triathlon-Zirkus.
Ja, es war eine ganze Menge los und es auch, man konnte interessante Einblicke gewinnen, so wenn man bei der einen oder anderen, vor allem Athletin, drauf geguckt hat. Da waren da schon ganz schön Sachen dabei, wo man jetzt vielleicht in die Zukunft anders guckt. Das war sehr kryptisch, aber wir erklären das alles gleich.
Es war so ein bisschen ein Wochenende der Frauen, ne?
Ja. Schon, würde ich schon sagen. Also, gerade wenn man so nach Nizza geguckt hat zum Beispiel, da war eine Menge los. Wie ich es eben schon gesagt habe, für die Zukunft, gerade für den September, schon doch Auswirkungen anzeigt, sagen wir mal so.
Ja. Da passt unser Cover der aktuellen Ausgabe Triathlon 222, die diesen Mittwoch erscheint, also für die gleich am Erscheinungstag dieser Episode hören, morgen so gar nicht dazu, denn es ist ein alter weißer Mann und der ist ziemlich weiß, der hat nämlich einen langen grauen Bart.
Ja, alt ist jetzt hier, ist ja gemein, das weißt du ja gar nicht.
Weiß man nicht, ne?
Aber weiß ist, man sieht es jetzt bei mir nicht so doll, aber weiße Bärte sind schwer gesagt.
Wo ist es entstanden, das Foto?
Das ist beim Steinhuder Meer Triathlon entstanden. Und gut gelaunte Menschen auf der Radstrecke. Ich bin immer noch ganz selig. Ich habe es letzte Woche schon erzählt im Podcast und bin immer noch sehr, denk sehr gerne noch an das Wochenende zurück. Es war wirklich richtig cool. Und ich nach wie vor. Also schöne Veranstaltung und insgesamt passiert gerade jede Menge total Motivierendes, finde ich. So jetzt, wo die Saison so richtig läuft und man die ersten Rennen wieder besucht und morgens am Schwimmstart das Kribbeln fühlt und durch die Wechselzonen geht und gucken kann, was haben die Leute so dran am Rad und was gibt es so für neue Trends und so weiter. Passiert gerade sehr viel. Das ist ja immer, klar, die großen Weltmeisterschaften sind dann im Herbst, aber jetzt ist so, es ist mehr als das Basisgeschäft. So. Das ist die richtige Hauptsaison.
Hast du auch schon einen 3D-Drucker zu Hause?
Braucht
man den zukünftig als Triathlet?
Oh, das weiß ich nicht. Es gibt ja immer Leute, die sich um sowas kümmern. In dem Fall kann das mein Sohn, glaube ich, machen. Der ist in der 3D-Druck-IG seiner Schule und der kümmert sich um das Thema, wenn es bei Bedarf mal aktuell wird. Aber das ist ja auch das Schöne und das sieht man natürlich auch, wenn man durch Wechselzonen geht. Das kann man machen, muss man aber nicht. Man kann auch einfach Triathlon machen, ohne dass man jetzt jeden Trend nacheifern muss.
Ja. Ja, am Wochenende war Triathlon. Es ging los im fernen Australien.
Ja, ganz schön weit weg für uns, ne? So auch so gedanklich, finde ich. Und
darum auch für uns ein Rennen, was so ein bisschen unterm Radar lief, kann man sagen. Es war zwar ein Rennen der Ironman Pro Series mit enormen Auswirkungen, wo wir gleich drauf kommen, aber bei der Dichte der Veranstaltungen, die man auch hierzulande hat, sehen wir schon, früher war so ein Ironman in Australien oder Neuseeland, wenn man so an die Zeiten von Stefan Holzner oder so denkt, das war immer Hochburg für die Deutschen auch, aber inzwischen ist das Wettkampfangebot so groß, da überlegt man sich dann doch, wo man sein Geld investiert, auch als Profi und auch als Age-Grupper. Und fliegt nicht mehr ganz so weit um die Welt.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wird auch einfach aus Umweltgründen, glaube ich, auch weniger so reine Wettkampfreisen, muss man tatsächlich auch sagen, glaube ich. Wobei ich dieses Fass gar nicht aufmachen will. Ich finde, auch Urlaub und so, das soll jedem gestattet sein. Und wenn sein Urlaub quasi ist, zu einem Wettkampf zu fliegen, um da Sport zu machen, aber das mag jeder für sich selber beantworten. Aber klar, also und was natürlich noch dazu kommt, ist, dass wir so bei der Zusammenstellung der Startfelder auch ja wirklich verwöhnt sind mittlerweile, ne? Wir reden über die T100-Rennen und so weiter und auch große Rennen, die sich dann halt eben in Europa oder in den USA, das verschiebt sich ja dann immer so. Ich habe immer das Gefühl, so in Europa kommt es dann irgendwie immer zusammen von allen Seiten. Mhm. USA ist häufig sehr Amerika-lastig und jetzt hier sieht man halt, die Ozeanien ist da halt sehr, sehr vertreten.
Ja.
Und also lange Rede, kurzer Sinn, die Sieger stehen fest. Hannah Barry hat bei den Frauen gewonnen und Matt Burton interessanterweise im 10. Versuch da sein bestes Rennen gemacht. Irgendwie. So, das ist, und Josh Amberger, der wiederum Zehnter geworden ist und lange vorne mit ihm um die Spitze geht, der hat sich da lange zu geäußert und hat gesagt, für ihn eigentlich ein enttäuschender Tag, so dass er es nicht geschafft hat, irgendwie da dran zu bleiben, aber trotzdem sehr, sehr motivierend und inspirierend, dass es sich halt lohnt, einfach einen langen Atem zu haben und dran zu bleiben. Und irgendwann kommt der Tag, an dem man es dann umsetzen kann.
Ja.
Und das finde ich einen sehr, sehr interessanten Gedanken, weil ich meine, das Gleiche könnte man ja zum Beispiel über Lucy Charles Barkley sagen, über die wir nachher noch reden, die hat, sagen wir mal, ein ähnliches Problem hatte, dass sie immer Zweite wurde. Ich habe Anführungszeichen gemacht bei Problem. Und dann irgendwann das halt ein bisschen gedauert hat, bis der Knoten geplatzt ist und sie es tatsächlich dann auf die Straße gebracht hat.
Ja, ja.
Ja, von daher, also nochmal, Podien bei den Männern Matt Burton vor Braden Carey und Mike Phillips und bei den Frauen war es Hannah Barry vor Lotte Wilms und Kylie Simpson.
Ja, und über Kylie Simpson müssen wir reden, denn die führt auf einmal die Ironman Pro Series an.
Ja, ich musste auch tatsächlich erstmal gucken, also ich gedacht habe, wieso? wieso? Weil sie ihre Rennen geschickt gewählt hat.
Ja. So. Wir können dazu sagen, so ganz schlecht war sie ja nicht gerankt bisher. Sie war Fünfte und wir stehen ja immer noch so irgendwo mitten in der Saison. Die hochdotierten Rennen kommen noch, aber die Athleten sammeln so langsam Rennen und einige kommen auch so langsam an die Grenze der Rennen, die sie überhaupt einbringen können. Das heißt, die können sich nur noch verbessern, aber nicht mehr große Sprünge machen. Bisher konnte man ja mit einem Ironman-Sieg 5000 Punkte einbringen. Und wenn ich jetzt aber schon mehrere Rennen habe und vielleicht noch die Weltmeisterschaft, dann kann ich mich nur punktemäßig verbessern. Da werden die Sprünge nicht mehr so groß. Kylie Simpson hat einen Sprung gemacht um 5 Plätze und liegt jetzt vorne. Hat damit Fenella Langridge und Jackie Herring von den ersten beiden Plätzen verdrängt. Lotte Wilms ist gestiegen um 11 Plätze auf Platz 4 und Hannah Barry, du hast sie erwähnt, auch um 11 Plätze auf Platz 5. Also da hat das Rennen in Cairns, was wir ja so aus Bedeutung des Rennens selber gar nicht so hoch bewertet haben, aber in der Gesamtwertung doch einiges durcheinander gewirbelt.
Ja, genau. Also das ist natürlich, ist es für uns schön, jetzt irgendwie darüber mal zu reden und so weiter, aber ich sag mal so, man muss dann, in diesem Fall gilt das mehr als immer, erstmal so am Ende den Strich unter die Rechnung machen, weil dann eben ja auch noch sehr, sehr wichtige Rennen kommen und dann, aber es werden weniger, ne? Am Anfang der Saison hast du halt so diesen Plan vor dir und sagst irgendwie, ich könnte das Rennen machen und das möchte ich machen und dann fällt das erste aus und dann bei dem hast du nicht so gut performt und da hattest du einen Platten und auf einmal wird's dann doch schon eng und ich meine, in dieser Situation sind wir dann schon bald, dass die Langdistanzen langsam rausgehen.
Ja, ne? Wenn man sich da nochmal anschaut, wie Kylie Simpsons Ergebnis sich da zusammensetzt, also sie ist jetzt Dritte geworden beim Ironman Cairns, das war auch ihr bestes Ergebnis in dieser Saison. Sie hatte schon einen Ironman eingebracht und zwar den in Texas mit dem 8. Platz und auch mit ordentlich Punkterückstand und dazwischen liegen noch 2 Rennen über die Ironman 73 Distanz in St. George und Chattanooga und da ist sie auch nur in Anführungszeichen 8. und 11. geworden, also in der Chronologie Platz 8, Platz 8, Platz 11 und Platz 3 bringen die Führung, weil eben 2 Ironman-Rennen dabei sind von maximal 3, die man einbringen kann. Ja, die Weltmeisterschaft bekommt ja nochmal 1000 Punkte mehr für die Frauen dann in Nizza. Und da erwarten wir jetzt eine Kylie Simpson natürlich auch nicht irgendwo ganz weit oben und vielleicht auch mit der Strecke mit mehr Rückstand, sodass da die Verbesserungsmöglichkeiten, sagen wir mal, wahrscheinlich schon sehr begrenzt sind. Also da wird noch mal was dazukommen, aber bei anderen wird mehr dazukommen.
Das ist aber schon wild gemutmaßt jetzt, aber
ich mutmaße mal, dass...
So weit lehnst du dich aus dem Fenster,
sagst. Ich mutmaße mal, dass Kylie Simpson die Ironman Pro Series nicht gewinnen wird.
Das ist möglich.
Ja, auch da schauen wir mal zu den Männern, wo wir schon bei den Männer-Einzelergebnissen waren. Und da gab es nämlich 3 erhebliche Sprünge. An der Spitze ist alles unverändert geblieben. Der Amerikaner Matt Hansen führt vor unserem Patrick Lange und zwar immer noch mit einem ordentlichen Vorsprung. Matt Hansens Vorsprung resultiert auch schon aus 3 Ironman 73 Rennen und einer Langdistanz. Das heißt, da wird es dann auch schwer, noch Punkte zu verbessern. Patrick hat erst 2 73 Rennen und eine Langdistanz drin. Also da erwarten wir auch noch ein bisschen was. Und dann kommt nämlich auch ein großer Sprung und zwar um 35 Plätze. Für Nick Thompson, der jetzt eine Punktzahl von glatt 7000 hat, die resultiert aus einem 9. Platz jetzt in Cairns und aus einem 15. Platz in Texas, ja, also Platz 9 und Platz 15 resultieren in Platz 3 der Gesamtwertung. Es ist noch so ein bisschen absurd und wir haben ja schon mal drüber gemutmaßt, ob das Punktesystem wirklich der Weisheit letzter Schluss ist oder ob es zukünftig zu mehr Taktik, die eben auf dieses Ergebnis hinzielen, führt. Also da sind wir noch früh dabei. Es gab noch zwei große Sprünge und zwar Braden Curry, der hat auch erst zwei Rennen eingebracht. Der war Sechster in Oceanside beim Saisonauftakt, beim ersten Rennen der Ironman Pro Series überhaupt. Und jetzt Zweiter in Cairns mit einem moderaten Rückstand. Das gibt in der Summe eine Menge Punkte und einen Sprung von Platz 67 auf Platz 6. Das ist mal ein Hüpfer. Und das mit nur zwei Rennen, die er bisher eingebracht hat.
Ja.
Ja. Und noch zwei weitere haben wir. Wir haben Gregory Barnaby. Der ist gesprungen von Platz 56 auf Platz 8. Hat auch erst zwei Rennen drin. 73 auf Mallorca und eben jetzt Cairns. Und noch einer, über den wir reden müssen. Joe Skipper. Der hat nämlich mit dem 10. und 6. Platz jetzt Gesamtrang 10 inne und ist gestiegen von Platz 69 auf Platz 10. Damit könnte man sagen, er ist Weltspitze. Wir freuen uns auf Hawaii, aber
nicht qualifiziert bisher, wenn ich das richtig sehe in der Liste. Und das ist tatsächlich, ja, die Saison läuft nicht. Würde ich mal sagen, nachdem es ja so losgeht, dass er gesagt hat am Anfang so, ja, ist ja noch viel hin und in der Wertung bin ich auch gar nicht so schlecht platziert. Er macht ja diesen Weg rüber da nach Cairns nicht, um da so abzuschneiden. Also das ist nicht, das ist glaube ich nicht das, was er vorhat, das, was er kann, und ich weiß auch nicht so richtig, woran es liegt, ehrlich gesagt. Also es waren, ich weiß nicht, es sind so Rennen dabei gewesen, irgendwie, ich hätte viel, viel mehr erwartet von ihm dieses Jahr. Ich hätte gedacht, dass er in der Pro Series wirklich einer der Kandidaten ist, der da richtig abräumt, aber einfach auch durch einfach noch bessere Platzierung. Und die fehlen ihm dieses Jahr. Und glaube, dass er da so ein bisschen in der Luft hängt.
Ja. Komische Konstellation bei den Briten. Die haben bereits 7 Britinnen für Nizza qualifiziert. Über eine werden wir gleich noch reden. Aber noch gar keinen Mann. Was ist da los? Ich meine, wir haben ja immer aus Großbritannien auch zu regelmäßigen Hawaii-Zeiten immer eine große Breite an Britinnen. Und dann gab es ein, zwei Männer, die waren dann auch oft richtig gut. Aber ist Ironman in Großbritannien eine britische Sportart? Ich meine, auf der Kurzdistanz sind sie ja beide gut, Männer und Frauen.
Ja.
Werden wir sehen in Paris.
Ja, absolut. Und das sieht man ja auch, auch selbst bei den Age-Group-Meisterschaften haben wir schon oft drüber gesprochen, Team Great Britain immer groß vertreten. Keine Ahnung. Bin ich in der Demografie nicht so weit drin, woran das liegen könnte, dass die Frauen da einfach momentan die Nase vorn haben, auf jeden Fall.
Mhm.
Gute Frage. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er macht jetzt. Ob, eigentlich kann er sich eigentlich nicht leisten zu sagen, ich bin nicht dabei. Also irgendwie muss es irgendwie noch her.
Ja, es gibt gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Sollen wir sie mal durchgehen?
Ja, geh doch mal, guck doch mal rauf.
Ne, wir nähern uns ja immer so dieser magischen Deadline Mitte Ende August. Und da gibt es gar nicht mehr so viele Ironman-Rennen über die komplette Distanz. Wir haben noch ein paar Plätze zu vergeben. Es gibt zum Beispiel noch den Ironman Vitoria. Wer startet da noch? Wir haben noch einen, Sam Laidlaw startet da. Ja.
Ist das fix?
Das eine, ja, hat er mir erzählt, als ich ihn neulich im Windkanal im Allgäu getroffen habe.
Der ist halt einer der wenigen, der noch nicht, oder nicht einer der wenigen, er gehört zu denen, die noch nicht validiert haben. Haben ja viele nicht validiert, aber auch nicht offiziell abgesagt, so glaube ich, kann man das zusammenfassen.
So ist das, ne? Also es steht auch in der Liste, er muss sich noch qualifizieren, muss noch validieren. Es gibt ein großes französisches Aufgebot schon, auch wenn die Männer diesmal nicht in Frankreich starten, aber da sind es auch 7. Da sieht es ein bisschen anders aus als bei den Briten. 7 Männer, die qualifiziert sind. Tolle Namen dabei, aber bei Sam Laidlaw eben noch die Auflage eines Finishes und das will er in Vitoria in Spanien erzielen. Dann gibt es noch den Ironman Lake Placid. In Vitoria übrigens 3 Plätze für die Männer, 3 für die Frauen. Beim Ironman Lake Placid, beides übrigens Rennen der Pro Series, also da wird es auch wieder Auswirkungen haben auf die Gesamtwertung. Da gibt es sogar 4 Plätze in den USA. Und dann haben wir nur noch den Ironman in Kalmar. Der ist für die Frauen als Quali-Rennen ausgeschrieben, aber nur mit einem einzigen Platz in Südschweden. Und dann kommt noch der große Klopper zum Ende. Und ich glaube, da werden wir noch viele dieser Joe Skippers sehen. Ich sage jetzt mal Joe Skipper als Synonym von denen, die die Quali noch brauchen und die Rennen werden knapp. In Frankfurt gibt es nämlich 6 Plätze und wir gehen mal davon aus.
Das ist eine Menge, ne?
Ja. Also wir gehen mal davon aus, dass da auch der ein oder andere starten wird, also wir reden auch da nur über die Männer, die Frauen waren ja schon dran mit ihren Europameisterschaften hier in Hamburg, aber es wird in Frankfurt sicher den einen oder anderen geben, der das Prestige und auch das hohe Preisgeld von Frankfurt mitnehmen möchte und die Punkte und die Quali aber schon in der Tasche hat.
Genau, das wird dann eben dieses berühmte Rennen hinter dem Rennen, was wir ja auch schon oft auch in Frankfurt schon gesehen haben und so, aber 6 Plätze ist natürlich schon echt eine Hausnummer, ne?
Ja.
Da wird, das Feld wird sich noch zusammensetzen. Patrick Lange zum Beispiel hat ja gesagt, dass er starten will.
Mhm.
Ansonsten wird man schauen müssen. Es gibt halt so ein paar Namen wie zum Beispiel Florian Angert, über den wir noch sprechen können, der jetzt 7. geworden ist in Klagenfurt. Da ist die Frage, wie oft, ich bin mir nicht sicher, wie viele Versuche eben dann diese Joe Skippers, wie du gesagt hast, dann wirklich machen wollen in einer Saison. Ne? Das ist halt, die ja sehr, sehr, sehr lang wird. Aber die Frage ist immer, kannst du dir das entgehen lassen jetzt Hawaii und sagen irgendwie so, ach, für diese Saison mache ich einen Haken dran und was nächste Saison wird, ja, also laut aktuellem Plan ist es dann nicht Hawaii, die Männer, und dann noch ein Jahr weiter gucken. Schwierige Situation. Und es ist auch nicht jeder in der Lage, 3, 4 oder sogar noch mehr Langdistanzen im Jahr zu machen, ne?
Ja, ja.
Also ich bin echt gespannt, aber ich glaube auch, dass das eine große, eine volle Startliste werden wird, wo dann doch auch ein paar prominente Namen noch sich mit Patrick Lange anlegen wollen.
Ja. Ja, du hast Klagenfurt angesprochen. Das war dann das nächste Rennen, wobei die ja zeitgleich stattgefunden haben. Die Frauen in Nizza, die Männer in Klagenfurt am Start. Das haben wir ja oft, diese paar Wochenenden, wo eben ein Geschlecht auf einer Strecke startet, das andere auf einer anderen oder an einem anderen Ort oder um Wochen versetzt. Jetzt eben der Ironman Klagenfurt mit dem Profifeld der Männer. Mit einem französischen Doppelsieg, mit 2 Franzosen, die jetzt feststehen als Kona-Starter.
Ja.
Denis Chevreau und Arthur Hosseau. Die haben sich die beiden Plätze geholt. Es gab nur diese beiden, von daher, ja.
Bei Denis Chevreau muss ich immer schmunzeln. Das ist immer, wenn der irgendwo auf der Startliste steht, muss man den, wenn man irgendwelche Vorhersagen über die Plätze machen muss, muss man den immer im Hinterkopf behalten. Und ich finde, das passiert allzu häufig, dass man das vergisst. Aber wenn man so und es gibt auch immer wieder Rennen, wo er einfach überhaupt gar keine Rolle spielt. Aber wenn man so durch die Jahre zurückguckt, dann kann man auch immer wieder ich habe es jetzt einfach noch mal geguckt. Ich war echt überrascht, wie lange der schon als Profi unterwegs ist. Schon seit 2012 sehe ich hier 5. beim Ironman Florida. Also eine sehr lange Geschichte schon. Und hat aber, wenn man jetzt so in den letzten Jahren zurückguckt, so nach Corona, hat er eben Ironman Austria gewonnen, hat 22 Ironman Frankfurt gewonnen, hat im letzten Jahr diesen unsägliche Ausgabe des Ironman Hamburg gewonnen, aber am Ende immer noch und gewinnt jetzt wieder den Ironman Austria. Mit ansonsten relativ so Mittelfeld, DNF auch mal dabei und so weiter. Aber alle Rennen laufen immer gleich. Der kommt immer so als 5., 6., manchmal ein bisschen besser noch aus dem Wasser, hat dann so diese 5., 6., 7. Radzeit und dann haut er die beste Laufzeit des Tages raus und kommt so ganz langsam an allen immer vorbei und sichert sich dann am Ende den Sieg. Und das finde ich schon eine ganz schön gute Taktik, die wir in Deutschland auch schon das eine oder andere Mal gesehen haben von Patrick Lange. Aber hier finde ich, ist es tatsächlich, es gelingt ihm immer wieder, diese Rennen zu gewinnen. Das finde ich sehr faszinierend.
Mhm.
Also auf jeden Fall einer, den man nicht vergessen darf. Vor allen Dingen, weil die Laufzeiten, die er dann an Tag legen kann, die sind halt tatsächlich vor allen Dingen ja aus einer Position raus, auch die er, ja, wo vielleicht der ein oder andere schon aufstecken würde, ne? Aber dass er da halt immer dieses Selbstbewusstsein noch hat für den besten Laufsplit.
Ja, wer kann, der kann.
Der kann. Und Arthur Uzo kann natürlich auch, und der kann auch schnell laufen. Ist ja, also ja, ein bisschen unrühmlich bekannt geworden durch das letzte Jahr, wo er halt in Lanzarote den Slot hat und nicht pünktlich zur Vergabe erschien und es dann eine Menge Wind gab irgendwie. Darum, um seine Quali für Nizza, in Nizza ja auch, ja, doch auch ordentlich, sehr ordentlich abgeliefert. Ja, jetzt qualifiziert ist ja der Trainingsbuddy und auch sonst Buddy von Sam Laidlaw, den wir schon vorhin angesprochen haben, die sieht man häufig zusammen und ich bin tatsächlich gespannt, wie sich das Feld noch so zusammensetzt, dann tatsächlich auf Hawaii. Ich finde, es sind sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern auch schon ein paar Namen dabei, die einem nicht sofort einfallen würden, und es fehlen so ein paar, die man da vermuten würde, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen der Umbruch, den wir auch letztes Jahr schon gesehen haben, irgendwie, dass bei einem Alter kann man es auch überhaupt nicht festmachen. Also das war letztes Jahr, wie gesagt, in Nizza hat Patrick Lange da als einziger Ü30 gesessen bei den Top 5. Und Kelly Simpson ist aber auch schon 41. Und
ja.
Reden über eine 41-Jährige auf jeden Fall.
Ja, du hast Florian Angert erwähnt.
Ja, siebter Platz. Und das haben wir hier schon sehr häufig gesagt. Ein Mann der offenen Worte, Florian Angert, sagt, er ist siebter Platz und er ist zufrieden und stellt gleich die Frage, die sich alle gleich mitstellen, die das lesen, warum kann ich damit zufrieden sein oder warum bin ich damit zufrieden? Mhm. Weil er für sich selbst Fortschritte sieht, die er jetzt in den letzten Rennen nicht gesehen hat. Zum Beispiel hat er jetzt geschrieben, dass er zum ersten Mal seit den US Open in Dallas, und das ist ja quasi schon gefühlt der Ewigkeit her, zum ersten Mal wieder wirklich Spaß hatte auf dem Rad und bei einem Ironman nicht kurz vor Schluss immer eingebrochen ist beim Radfahren. Das finde ich schon echt eine bemerkenswerte Aussage, weil ich habe immer Florian Angert immer noch als so guten Radfahrer irgendwie im abgespeichert, der da wirklich auch was bewegen kann. Aber ja, das zeigt, welche Schwierigkeiten er hatte. Also welche, kann ich nicht sagen, aber offensichtlich ist das alles nicht so nach St. George, sag ich jetzt mal, was ich so als letztes wirklich richtig gutes Rennen von ihm abgespeichert habe, ist es nicht nach vorne gegangen. Und er sieht es schon als großen Fortschritt, dass er eben jetzt da nicht eingebrochen ist und dass er sich gut gefühlt hat und auch beim Laufen zumindest auf den ersten 30 Kilometern sich noch gut gefühlt hat. Das sei ihm mal gegönnt, die letzten 10 Kilometer. Ja, aber er hat gesagt, auch das ist ein Fortschritt von 2 Marathons, wo er jetzt quasi nur laufen konnte, ist das jetzt immerhin schon mal wieder ein Schritt nach vorne. Und ich finde so, bei aller Neutralität ist ihm das halt auch extrem zu wünschen, dass er wieder in die Spur kommt, weil ja, ist, glaube ich, eine schwierige Situation. Aber auch da Hut ab, dranbleiben, weitermachen und dem Fortschritt vertrauen, dass es dann auch wieder besser wird und auch wieder bessere Zeiten kommen. Aber ich kann nur vermuten, was das für eine mentale Anstrengung sein muss, sich eben abzumühen und Langdistanzen zu machen und einfach ja nicht da anknüpfen zu können, wo man schon mal war.
Ja. Das ist, ja, das muss man erstmal für sich umsetzen. Ne? Also ich finde es bemerkenswert.
Ja.
Mhm. Apropos Anknüpfen, wo man schon mal war, reden wir über das Frauenrennen. Und jetzt fragen sich die Hörer, warum? Es war doch nur ein Männerrennen. Nein, wir haben natürlich in Hamburg ganz groß den Sieg von Lars Wichert im Männerrennen gefeiert, auch wenn das kein Profirennen war. In Klagenfurt war es so, dass Rennen war nur als Profirennen für Männer ausgeschrieben, aber es gab natürlich auch viele Frauen am Start. Und da hat eine Frau gewonnen, die Ja. Manchmal haben wir einen guten Riecher. Die in der morgen erscheinenden Ausgabe 322 mit dem alten weißen Mann auf dem Cover, unsere Age-Group-Rennen des Monats ist, und zwar Marit Lindemann aus Unna. Die kennt man in der Szene, ja, inzwischen für ihre Laufstärke, und die hat tatsächlich beim Ironman Klagenfurt einen Marathon von 2,58 hingelegt, nachdem sie vorher mit einem gebrochenen Vorbau unterwegs war auf dem Rad, und hat da einen Sieg gefeiert. Sie hat schon bei der Ironman 73 Distanz 3 Age Group Gesamtsiege, beim Ironman auch schon zwei, war auch schon auf Hawaii am Start, hat da auch noch eine Rechnung offen, die sie jetzt vielleicht ja, begleichen möchte. Mehr über Marit lest ihr, wie gesagt, in der Ausgabe Triathlon 222. Und ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Wir haben diesen Age-Gruppe des Monats ja jeden Monat in der Zeitschrift. Wir haben die mal gesammelt. Dafür gibt's jetzt eine Seite auf trimark.de, wo ihr die ganzen Porträts finden könnt und euch auch bewerben könnt, wenn ihr selber glaubt, ihr seid der Age-Gruppe des Monats.
Genau, und jetzt in im Fall von Marit ist es halt so, dass sie ja eine Top-Age-Grouperin ist. Das ist aber, die sportliche Leistung ist da überhaupt gar nicht ausschlaggebend. Also man kann sich auf verschiedenste Weisen quasi anbieten und qualifizieren, Age-Grouperin oder Age-Grouper des Monats zu sein. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da nur die Besten der Besten zeigen, sondern das können interessante Lebensumstände sein, das können interessante Renngestaltungen sein, was auch immer.
Ja.
Also da gibt es ganz, ganz, ganz unterschiedliche Wege. Und ja, ich finde es immer eine schöne Rubrik, weil irgendwie letztendlich sind wir doch alle so, wir wollen doch auch wissen, wie andere den Sport betreiben. Und ich lese einfach mal gerne auch, ja, Geschichten über die Menschen, wie sie, ja, wie sie zum Sport gekommen sind und was sie daran so fasziniert, weil ja, ganz häufig kann man da halt so einen Abgleich machen und denkt so, ja, genau so geht's mir auch.
Ja.
Nicht immer, aber oft.
Ich stelle den Link zu der Seite mal in die Shownotes, und wie gesagt, da findet ihr auch ein Bewerbungsformular, und dann schauen wir uns das an, was ihr uns zu erzählen habt. Ja, neben Klagenfurt, Profi-Männer, Age-Group-Frauen, gab es auch noch eine Doppelveranstaltung in Nizza, und zwar einen Ironman,
ja,
Profi-Männer, und einen Ironman 73, fast ohne Profis.
Fast ohne Profis, wir hatten's.
Sorry. Profi-Frauen waren in Nizza am Start beim Ironman. Das war gerade ein kleiner Versprecher. Profi-Frauen, ja, beim Ironman, und beim Ironman 73 eine Profi-Frau.
Genau, jetzt haben wir es richtig. Siehst du, ich war schon so eingetaucht im Tunnel. Ja, fangen wir mit dem 73 an. Ja, wir hatten es natürlich auf der Website. Anne Haug hat quasi das Go bekommen für einen Streckencheck der besonderen Art, sagen wir mal so, nämlich unter Wettkampfbedingungen. Also genau, also die kuriose Geschichte, ich weiß nicht, kannst du aus deiner langjährigen Erfahrung auch nochmal berichten, hat sie tatsächlich eine, ja, soll man sagen, Ausnahmegenehmigung bekommen. Sie durfte starten dort im Feld außer Konkurrenz, war aber im Tracker zu suchen, also die Zeit wurde schon genommen, aber ohne jeglichen Profi-Status dahingehend, dass sie jetzt irgendwie vorne weggeschwommen wäre oder irgendwie einen Einzelstart bekommen hätte oder so, sondern sie hat ja gesagt, sie möchte so gern unter Wettkampfbedingungen das mal testen und ob sie da nicht teilnehmen kann. Ironman hat ihr das gestattet, und ich sag mal so, sie hat das genutzt für einen ordentlichen, scharfen Start.
Ja.
Es ist ja nicht hundertprozentig gleich, das darf man nicht außer, also gerade die Radstrecke ist natürlich in dieser 73-Variante bergauf, bergrunter, und das wissen wir, das haben wir lang und breit diskutiert und werden es auch wieder ganz lang und breit diskutieren. Bei der Ironman WM, bei der Langdistanz, ist es dann halt so, dass man eben oben dieses lange Plateau hat und tatsächlich auch wirklich, ja, richtige flache Kilometer oder sagen wir Rolling Hills hat oben und Aero-Stücke, bevor dann eben diese lange Abfahrt aber dann trotzdem wiederkommt. Aber eben für das Thema Anstieg und Abfahrt ist das eine gute Variante, und vor allen Dingen ist es auch eine gute Variante, um zu testen, wie fühlt sich denn so eine Laufstrecke an? Weil ich meine, auch das war natürlich Thema bei der Ironman WM der Männer. Auf den ersten Blick würde man sagen, ja, so, das ist ja einfacher, schneller kann es ja eigentlich gar nicht sein, als die Promenade rauf und runter zu laufen. Aber es ist natürlich tricky. überhaupt gar keine Abwechslung im Lauf zu haben und immer das nur hochhalten zu müssen, ne? Weil du einfach ja keine Kurven oder mal ein klein bisschen, also dass du einfach mal andere Muskelgruppen, ne? Also das ist so, wie hat Patrick Lange hat es, glaube ich, damals so ausgedrückt, das ist so, als wenn man irgendwie in Aero-Positionen laufen muss die ganze Zeit, ne? Also weil man einfach nicht keine Veränderungen hat und keine anderen Muskeln ansprechen kann. Warum erzähle ich das? Weil das Anne Haug offensichtlich nicht belastet hat, irgendwie ja, diese Laufstrecke in Angriff zu nehmen. Natürlich dann im Halbmarathon, aber mit einer sehr, sehr guten Laufzeit. 1:13:48 hat sie hinten drauf gedrückt. Und ich finde das, wenn wir gleich auch noch zum anderen Namen bei den Frauen kommen, der in Nizza eine große Rolle gespielt hat, finde ich, ist das so ein kleines Puzzlestückchen, was die Vorfreude auf das Nizza-Rennen nochmal erweitert.
Ja.
So, wenn man das so sagen kann.
Ja, ja.
Weil ich finde schon, also ich meine, bei Anne Haug, sagen wir, wie es ist natürlich irgendwie eine seltsame Saison bisher bei ihr. Bei vielen Rennen angekündigt gewesen, dann wieder abgesagt, dann wieder in Aussicht gestellt, sage ich mal, dass man wieder das eine oder andere machen könnte. Dann aber auch wieder einen Rückzieher gemacht, wie jetzt bei San Francisco, weil sie gesagt hat, sie ist zwar, also nachdem wir sie dann ja schon in Lanzarote gesehen haben und da auch in fantastischer Form, obwohl die Vorbereitung überhaupt dafür eigentlich gar nicht geeignet war, dass da so in fantastischer Form zu sein, dann eben dann kein San Francisco, jetzt aber wieder 70-3 hier in Nizza, aber dann wieder sehr, sehr gut. Sie sagt selbst, sie hat noch jede Menge Arbeit vor sich und das wird auch so sein, aber das ist ja immer sowas, wo ich immer denke, da muss die Konkurrenz doch immer so kurz zusammenzucken, wenn sie immer sagt, dass sie denkt, okay, wenn das noch nicht die beste Anne Haug ist, mit der wir rechnen können, dann, ja, dann wird es knusprig.
Im September erfahren wir mehr. An gleicher Stelle.
Absolut. Und ja, auch wir werden sie ja, denke ich, auch vorher noch sehen. Also ne, da wird ja, das wird ja nicht, ja, also wir werden sie auch auf der T100 Distanz noch sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da den Stecker zieht. So, sie wird ihre Gründe gehabt haben. Es waren gesundheitliche Gründe, Trainingsrückstandgründe, Risikogründe. Genauer ist sie nicht ins Detail gegangen und geht nicht ins Detail, was letztendlich das Problem war. Aber sie ist auf jeden Fall ja zu sehr, sehr guten Leistungen fähig. Auch jetzt schon. Und ja, das führt, glaube ich, zu einer ihrer größten Konkurrentinnen, mit der wir ja eigentlich nicht gerechnet hatten für Nizza. Lucy Charles Barclay.
Ja, erinnern wir uns an die Auftaktpressekonferenz für die T100 Triathlon World Tour in London, quasi Heimspiel für sie. Wir wissen, die PTO ist auch in Großbritannien beheimatet. Bei der Veranstaltung wurde sowohl die Serie vorgestellt, als auch das Rennen in London. Und als Ikone hat Lucy Charles Barclay da gesagt, ich werde meinen Ironman-Weltmeistertitel nicht verteidigen. Ich setze alles auf die T100-Tour. Das wurde auch von der PTO ordentlich ausgeschlachtet. Guckt mal hier, wir klauen euch eure Weltmeisterin. Und dann sagt ihr auf einmal mitten in der Saison, ha, nö, ich hab's mir anders überlegt.
Ja.
Ich muss als Weltmeisterin ja auch noch meinen Slot validieren und das mache ich da, wo ich meinen Weltmeistertitel dann doch verteidigen möchte, und zwar in Nizza.
Ja, genau. Das Thema Validieren hatte ja bis dahin keine Rolle gespielt, weil sie ja nicht teilnehmen wollte.
Genau,
so, ne?
Und deswegen, sogar mit dieser Einstellung, Ironman-Weltmeisterschaften gehören nach Hawaii und Nizza ist mir nichts wert und jetzt macht sie gleich zweimal Nizza.
Ja, das war kein Zitat, aber es war so im übertragenen Sinne. Ja. Sie hat es halt tatsächlich so gesehen, dass sie gesagt hat, sie kann ihren Hawaii-Titel nur auf Hawaii auch verteidigen und das andere ist was anderes. Und ja, sie hat auch keinen Hehl daraus gemacht, dass sie da ja Maläschen hat, quasi da den Kurs zu fahren, ne? Dass sie gesagt hat, das ist nicht mein Kurs mit den Abfahrten und so weiter. Nee.
Sagen auch ganz viele Age-Group-Frauen, die sich dann deswegen auch gar nicht melden bei der Slotvergabe, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Aber erstmal ein Schlag ins Gesicht der PTO und wahrscheinlich auch ein Schocker für viele Konkurrentinnen, vor allen Dingen nach der Show, die sie abgeliefert hat jetzt. Sie musste ja nur finishen.
Muss man tatsächlich so sagen. Sie musste nur finishen und ja, ich glaube, dafür, dass sie da als Erste aus dem Wasser kommt, dagegen kann sie sich nicht wehren. Das ist ihr ein natürlicher Rhythmus. Und wenn man dann schon mal vorne ist, kann man ja auch vorne bleiben, hat sie sich vermutlich gedacht. Nein, sie hat, um das zusammenzufassen, sie hat neuen Streckenrekord hingelegt. Ich glaube, den alten um 8 Minuten unterboten. Sie hat ist zum ersten Mal in einem Ironman ist den besten Marathon ihrer Ironman-Karriere gelaufen bisher, was ich auch echt bemerkenswert finde, weil sie hatte so viel Vorsprung. Ich habe es jetzt hier nicht, habe es gerade nicht auf dem Schirm, aber dann tatsächlich noch da ein 2:49:54 rauszuhauen. Und auch da muss man ja tatsächlich, also auch das erste Mal unter 2:50, muss man sich ja vor Augen führen, dass keine Langdistanzvorbereitung stattgefunden hat bisher. Also das würde mich schon sehr wundern, wenn das alles große Show gewesen wäre und man das im Hintergrund tatsächlich geplant hätte. Dafür gibt es eigentlich auch keinen Grund, das zu tun. Daraus schließe ich, dass das nicht stattgefunden hat. Und daraus schließe ich auch die Äußerung zum Beispiel von Dan Lorang, ihrem Coach, der sie natürlich beglückwünscht hat und gesagt hat, das war ein schönes Ding. Bei Anna Haug übrigens auch schon in den letzten Tagen. Das ist ähnlich. Da hat er es mit auf einmal Athletinnen zu tun, die wo sich Pläne ändern. Und der Coach sagt so, okay, was machen wir jetzt? und er hat das ganz cool zusammengefasst. Er hat nämlich gesagt, die Coaching-Ratschläge, die er geben muss, so angesichts dieser Leistung, erstens, der Athlet ändert den Plan last minute. Zweitens, die Race-Strategie lautet, hab Spaß. Und drittens, überrasche dich selbst. Und vielleicht auch die Zuschauer.
Ja.
Also, ne, weil es ist natürlich aus einer Position heraus, wo eigentlich nicht viel möglich ist und auch nicht viel möglich sein muss. Aber manchmal kommen dabei echt gute Dinge raus. Und in diesem Fall ja, ist es Lucy Charles Barkley einfach, glaube ich, auch. Es ist mittlerweile auch, glaube ich, unerschütterliches Selbstbewusstsein bei ihr. Also auch schon bei Miami und Singapur, bei den T100-Rennen, wo sie ja Zweite geworden ist und auch ja echt einen großen Vorsprung einbüßen musste in Singapur, ist es aber für den Stand, wo sie war, und den kennt ja nur sie und ihr Team und Dan Lorang und so, ne? Und wenn die alle sich immer quasi auf Instagram beglückwünschen und sagen irgendwie, ey, wir sind super, ne, genau da, dann kann da immer noch mit dem nötigen Anlauf echt viel bei rauskommen. Ich glaube, bei Anna Haug ist es ganz genauso.
Ja. Ja.
Das ist echt spannend.
Ja, also eine überragende Lucy Charles Barkley und dahinter zwei Namen, die man eigentlich gar nicht so wahrgenommen hat. Aus gutem Grunde. Auf Platz 2 Barbora Bespirat aus Tschechien und auf Platz 3, da mussten wir selber auch erstmal gucken, eine Deutsche, die sich damit für Nizza qualifiziert hat, für einen weiteren Auftritt in Nizza, Merle Brunet.
So ist es. Schäme ich mich nicht, das auch zu sagen, dass ich tatsächlich auch in die Runde gefragt habe, wer ist das?
Mhm.
Das zeugt davon, dass wir tatsächlich Triathlon-Fachidioten sind und nicht genügend auf das Thema Duathlon gucken. Denn wenn wir das tun würden, dann wissen wir, dass wir es mit der World Triathlon Long Distance Weltmeisterin zu tun haben.
Mhm.
Das ist sie nämlich. 2023 ist sie das geworden. Und ja, hatte jetzt tatsächlich da ihr Ironman-Debüt. Und ja, es hat geklappt.
Es hat geklappt.
Ne? Platz 3. Und hat in dem Fall tatsächlich für den Slot gereicht.
Als Profi, sie ist nicht ganz. Sie lebt nicht nur vom Triathlon, sagen wir mal so. Sie hat auch einen zivilen Beruf.
Ja, super spannend. Sie ist Ärztin in der Neuroradiologie im Universitätsklinikum in Heidelberg. Da hat sie auch studiert, meine ich. Und dass sie mir kein Begriff war, ist mir noch umso peinlicher, da wir denselben Geburtsort haben. Wir kommen nämlich beide aus Bremen.
Okay.
Und ja, das ist eine super, super spannende Geschichte, dass sie da jetzt irgendwie mit dem Coup sich da qualifiziert hat. Für Nizza. Und ja, ich meine, egal, ansprechen kann man es trotzdem. Die Abstände sind natürlich gigantisch gewesen auf Lucy Charles Barkley. Ne? Die zweite hatte schon fast 17 Minuten und sie 22 Minuten.
Ja.
Aber who cares? Es ist komplett egal, wenn es um den Slot geht.
Ja, wir haben eine relativ hohe Ärztedichte unter den deutschen Profifrauen für Nizza. Ja, wir haben ja schon qualifiziert Laura Janssen, die sich hier in Hamburg qualifiziert hat, die ja schon auf Hawaii am Start war. Die ist Ärztin und wir haben eine Laura Zimmermann, die Zahnärztin ist, die sich qualifiziert hat beim Ironman Südafrika. Ja, und jetzt kommt noch eine Neuroradiologin dazu. Nest.
Nein, das wäre jetzt fies zu spekulieren, woran das liegt, aber nein, ich finde es extrem, extrem krass, wenn du auch überlegst, mit wem die sich dann auch ja messen müssen, irgendwie mit echt Vollzeitprofis, ist höchst respektabel. Also dass da sich selbst auf so ein Niveau zu bringen, auch mit so anspruchsvollen Berufen, das ist schon ganz schön krass.
Ja, also das ist schon mal eine starke Mannschaft, die wir haben für Nizza. Wir haben inzwischen 8 deutsche Profifrauen qualifiziert.
Mannschaft ist gut. Schön allein gemeint.
Genau. Ja, allen voran Anna Haug, die sagt ja immer, sie möchte das Rennen Mann gegen Mann. Ja, die ist als Weltmeisterin qualifiziert. Laura Philipp auch durch ihre Podiumsplatzierung letztes Jahr auf Hawaii und die mussten nur validieren. Anne Reischmann hat sich in Portugal einen frühen Slot gesichert, noch im letzten Jahr. Dann haben wir Svenja Tös, auch schon im letzten Jahr das Ding klar gemacht. Die ist Flugbegleiterin. Also wir können es ja mal durchgehen. Anne Haug ist Profi-Triathletin. Ich weiß gar nicht, ob sie einen zivilen Beruf irgendwann aufnehmen wird oder ob sie noch ganz lange Profi bleiben wird, bis zum gesetzlichen Rentenalter.
Also erstmal ja.
Erstmal ja, ne? Laura Philipp haben wir. Anne Reischmann ist Lateinlehrerin.
Ja.
Also ich glaube, sie hat noch ein zweites Fach, aber sie ist Lateinlehrerin. Da habe ich mich mal lange mit ihr drüber unterhalten. Svenja Tös ist Flugbegleiterin mit Lieblingsdestination Cozumel.
Ja, in der Tat.
Da hat sie im November schon den Slot klar gemacht. Wie gesagt, Laura Zimmermann, Ironman Südafrika, dann hier in Hamburg Daniela Bleimel und Laura Janssen und jetzt eben noch Merle Brunet. Damit sind es 8 und das ist schon ja krass stark.
Ah, ja, und also krass stark trifft es ganz gut. Also es ist halt echt eine heftige Anzahl.
Ja.
Also,
ja, bei den Männern sieht das nämlich so ein bisschen weniger aus. Formal sind es da 5, von denen 2 nur validieren müssten, aber von den beiden wissen wir, die wollen gar nicht. Jan Frodeno als Champion von 2019, der hat quasi noch seinen Startplatz gut und Rico Bogen als Ironman 73 Champion des letzten Jahres, der dürfte auch, will aber nicht, konzentriert sich auf die T100 Triathlon World Tour und dann bleiben nur 3, allen voran Patrick Lange, der noch seine seine Quali über den Weltmeistertitel 2018 mitbringt, nur validieren musste, aber er hat es ja auch dann bewiesen, dass er auch ohne Validierung reingekommen wäre. Dann haben wir Leonard Arnold, der seit dem Ironman Südafrika qualifiziert ist und Paul Schuster. Also mehr sind es dann nicht. Das ist so ein bisschen das nach Frodeno-Kindle-Loch und die Jungen sind noch nicht ganz da. Also Patrick Lange als einer der Etablierten und dann Leonard Arnold, den wir auch schon da gesehen haben, der im letzten Jahr da gestartet ist, und Paul Schuster. Da fehlen noch so ein paar. Und da gibt es auch so ein paar, du hast ihn erwähnt, Florian Angert, wir haben aber auch einen Andreas Dreiz, der
auch
immer wieder gegen die Quali-Hürde anläuft.
Ja, und jetzt konnte er nicht starten. In Klagenfurt hatte einen Radsturz vorher, wieder das Rad gecrashed und machte keinen Sinn, da an den Start zu gehen. Genau, das sind halt so Namen. Wir haben
Moritz Clavel und solche Leute.
Ne? Ja, ultra lange verletzt, ist jetzt wieder eingestiegen, wird auch am Wochenende bei der Challenge Weichsee, da steht er auf der Startliste. Aber das ist natürlich ein langer, langer Weg. Aber das sind natürlich so Namen, die jahrelang ja gesetzt waren.
Mhm.
Und auch ja echt gute Ergebnisse dann auch immer wieder. Ne? Ich meine, klar, ich meine André Dreiz, Rotsieger. Mhm. Maurice Clavel, damals Sebastian Kienle geschlagen in Südafrika. Ne? Und die fehlen noch. So kann man schon so sagen, irgendwie so ein bisschen. Was heißt, die fehlen noch? Vielleicht kommen sie auch nicht. Und und so die ganz junge Gilde, du hast es gesagt, Rico Bogen, mag noch nicht. Mika Not wird irgendwann, der ist, glaube ich, sehr, sehr heiß darauf, das zu machen. Jan Strattmann guckt sich erstmal bei der Challenge Rot um. Da hat's letztendlich auch nicht sofort geklappt und da soll es auch nicht übers Knie gebrochen werden. Also sind es auch nicht, also ist jetzt mit Jan Strattmann auch nicht blutjung, aber die anderen ja schon. Und ja doch, komm, Anfang 30 lassen wir noch als jung durchgehen, oder?
Aus meiner Sicht, ja.
Ja. Hat man doch noch die besten Jahre vor sich.
Ja, wir haben über verschiedene Leute gesprochen. Einer, der auch noch auf der Liste fehlt, ist Lionel Sanders. Den wollen wir ja gerne in Kona sehen, ja?
Ja, und das wird auch passieren, glaube ich. Also, er ist natürlich bärenstark gestartet in die Saison, hatte dann den diesen ominösen Ermüdungsbruch in der Rippe, man noch nicht so ganz verstanden hat, wie das passieren kann, aber ja, er hat es irgendwie überzogen und ist wohl auch gar nicht so selten, wie ich gedacht habe. Aber er scheint auf dem Weg der Besseren zu sein, denn er steht zumindest auf der Startliste. Jetzt für, hilf mir auf die Sprünge, für den 70-3 Mont-Tremblant. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich dazu kommt, dass er da schon am Start ist, aber da ist er auf jeden Fall gemeldet und ja, dann wird er noch irgendwo nachziehen müssen. Denn das ist ja sein ausgegebenes großes Ziel. Er lässt mich da nicht hängen. Er hatte mit meiner Jahresprognose auch zu tun. Da habe ich sehr, sehr, sehr gemutmaßt, dass er eine große Rolle spielen wird dieses Jahr.
Ja, also ich sag mal so, die Gesamtaufstellung eines Lionel Sanders ist ja sehr volatil. Ja, der versucht immer wieder neue Wege, dann versucht er auch neue Distanzen, neue Maßnahmen, neue Fahrräder und so weiter. Jetzt hat er einen Mentor.
Ja, offensichtlich. So richtig Genaues weiß man nicht, aber er umgibt sich mit Jan Frodeno auf jeden Fall.
Ja, die beiden haben sich ja richtig kennengelernt, indem sie mal gegeneinander gestartet sind, wo niemand anders dabei war, außer wir. Wir erinnern uns, strömender Regen im Allgäu.
Ja, und alle anderen Harten, die es ausgehalten haben an der Strecke.
Genau, das Tri-Battle Royale. Und das war eine spektakuläre Show, bei der Lionel Sanders eher der Juniorpartner war und der große Gewinner, der ist inzwischen zurückgetreten und sagt, ach komm, jetzt gebe ich dem Lionel mal ein paar Dinge mit, was auch immer dieses Mentorship enthält, aber das ging so ein bisschen durch Social Media und durch die Gerüchteküche, die arbeiten in irgendeiner Form zusammen und da wollen wir doch mal gucken, was dabei rauskommt.
Genau, also und gesehen hat man es im Allgäu, in The Arrow, im Windkanal.
Genau.
Ja, da saß er auf einmal da in der Crew, die sich beraten hat mit Lionel Sanders, der da sehr, sehr ausgiebig getestet hat und, finde ich, sehr, sehr interessante Videos auf seinen YouTube-Kanal gestellt hat, wo man wirklich...
Herbert Cox war dabei.
Ja, wo man und auch Unterstützung von den Canyon-Leuten, die mit da waren und so weiter und wo man dann wirklich aber auch echt sehen kann, wie man sowas systematisch auch angehen kann, ne? Wirklich, wenn, und das können wir jetzt Fluch und Segen, das interessanterweise hat Lionel Sanders nicht viele Sponsoren, die ihn einschränken. Das heißt, er kann quasi in allen Bereichen sich das raussuchen, was für ihn so das Beste ist, ne? Das ist ja doch bei dem einen oder anderen Athleten nicht so, ne? Wenn du dann irgendwann mal einen Vertrag unterschrieben hast, dann geht die Entwicklung vielleicht weiter und du bleibst dann bei dem, ja, Unterstützer auch aus Loyalität und auch möglicherweise aus Vertragsgründen, was heutzutage ja schon ein Nachteil sein kann.
Ja.
Also da Stichwort Marginal Gains, wo wirklich alle alles rausholen, kannst du es eigentlich nicht mehr erlauben, mit Material unterwegs zu sein, was nicht zu dir passt oder zu deinem Fahrstil passt und zu deiner Position passt. Und wie gesagt, jetzt hier sehr, sehr ausgiebiges Testing von Kopf bis Fuß, kann man fast sagen. Eben von angefangen vom Helm über nach dem Feststellen der Sitzposition, Helme im Vergleich wieder dann, wenn man den Helm hatte, dann geguckt, welcher Anzug passt zu welchem Helm am besten, also Anzüge und dann wieder abgleichen. Also, dass man diese beste Kombination aus Position, Helm und Anzug findet.
Ja.
Weil da einfach auch manchmal kuriose Dinge passieren können, dass dann Sachen nichts bringen, von denen du gedacht hast, die sind super. Und es ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Nicht, dass ich mich da jetzt so wahnsinnig gut mit auskennen würde, aber es gibt natürlich Leute, die das können und die einem da eben diese Möglichkeiten geben können, da eben diese Tests zu machen. Und ja, ich finde diese Einblicke, finde ich grandios. Und er hat ja für uns alle noch einen Test gemacht dann am Ende, den man, selbst wenn man gar nicht in die Verlegenheit kommt, über Anzüge und Helme und Positionen und so weiter nachzudenken, er hat den alten Klassiker nochmal gemacht. Was bringen eigentlich rasierte Beine und Arme?
Ja, ich habe den Test auch mal gemacht. Die rasierten Arme haben bei mir keinen Fortschritt mehr gebracht. Aber bei ihm, Beine und Arme, ich kenne jetzt seine Körperbehaarung im Vorfeld nicht im Detail.
Ja, er hat sich selbst auf dem Chewbacca-Index von 1 bis 10 hat er sich eine 5 gegeben. So, okay. Ich glaube, das kommt ganz gut hin.
Gutes Mittelfeld, ja, okay. Ne? Und er sagt aber, das Schäfen hat was gebracht und zwar ganze satte 13 Watt. Und wer mal im Wattbereich sich beschäftigt hat, was bringt was? Also, das ist leicht verdientes Geld.
Ja, und es ist vor allen Dingen ja was jetzt wirklich, also es ist wirklich dieses... Es gibt so ein uraltes Specialized-Video aus dem Windkanal von dem, wo sie das halt damals schon unfassbar viel gespart haben. Also das war, ist quasi so ein Klassiker. Und er hat gesagt, natürlich kannte er das auch und er hat es dann teilweise gemacht. Dann hat er es wieder angezweifelt und hat es dann nicht mehr gemacht. Seine Frau hat ihn immer versucht oder hat ihn immer erinnert daran, hast du rasiert? Und er immer so, ach, come on, ey, mache ich jetzt heute nicht mehr und so. Und sie haben es wirklich jetzt hier nochmal, echt nochmal getestet, haben es auch nochmal validiert mit Calf Sleeves nochmal, also mit Wadenüberziehern, um halt auch dann festzustellen, wie ist der Unterschied dazu, sind die und wie ist da dann der Unterschied? Und dann auch nochmal zu den Baselines, die sie auch schon reingezogen haben, dann auch nochmal einen anderen Helm nochmal reingenommen, von dem sie ja den Wert kannten und siehe das, es lag alles übereinander. Also du konntest in mehreren Abgleichen feststellen, es muss an den Haaren liegen. Und führte dazu, dass er gesagt hat, wenn er Unrecht hat, dann gibt er das auch Jahre später mal zu. Und in diesem Fall ist es jetzt so, er hatte Unrecht. Es bringt was und man wird Lyle Sanders nie wieder bis zum Ende seiner Karriere mit Haaren an den Beinen und an den Armen sehen. Das hat er hoch und heilig versprochen.
Ja.
Finde ich, ist eine witzige Geschichte, weil letztendlich ist es einfach so absurd, was man sich Gedanken macht und sowas, was so einfach ist, manche Menschen einfach liegen lassen.
Ja, ne? Also unser
aktuelles. Ich bin teilschuldig, sagen wir mal so. Also ich würde nicht mit Haaren an den Beinen an der Startlinie stehen. Das ist aber auch durch meine Radsportvergangenheit ist das nicht möglich.
Ja.
Aber Arme, naja, ich sag mal so.
Kommen wir zurück zur aktuellen Ausgabe, die morgen erscheint. Unser aktueller Titelheld hat trotzdem Spaß und legt nicht so viel Wert auf Marginal Gains und diesen Spaß, den
das ist auch gut so.
Sieht man ihm an. Ne? Gut. Ja, neue Ausgabe, was steht denn noch drin?
Oh, es ist eine Ausgabe, die mir großartig gefällt. Ich bin aber zugegebenermaßen auch als Chefredakteur ein bisschen beeinflusst. Aber nein, wir haben sie unter den Titel Trylove gestellt, weil es sind ganz viele Geschichten drin, wo so die Liebe zum Sport durchkommt. Und das auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen eben. Wir haben ein neues Rennen, Mitteldistanz, einfach Leute, die schon ganz lange im Triathlon sind und die Liebe zum Detail haben, ein neues Rennen machen. Wir haben eine Editor's Choice-Strecke drin, wo wir die sich zur Testcrew zählen dürfen, unsere Lieblingsteile aufgelistet haben, wo wir einfach gesagt haben, das ist, ja, bitte nicht neidisch werden da drauf, aber es ist halt so, wir haben halt hier, das ist die Wahrheit und deswegen kann man das auch so sagen, Zugriff auf sehr, sehr viel Material, um halt das testen zu können. Und es, manchmal hat man halt bessere Eindrücke davon, manchmal hat man auch nicht so gute Eindrücke und sagt so, es wäre jetzt nicht das Mittel der Wahl, was ich nehmen würde. Und es gibt aber halt auch immer wieder so Teile, wo man sagt, irgendwie so, bei allem, was irgendwie neu kommt und alles, was immer irgendwie so, nee, irgendwie bleibe ich da immer hängen. Irgendwie würde ich immer wieder das wählen, wenn ich könnte, wenn ich die freie Wahl habe. Und solche Teile haben wir mal vorgestellt, wo wir gesagt haben, so, ja, die wir uns einfach irgendwie in unserem Sport unterstützen und wo wir gesagt haben, so, das sind unsere Lieblingsteile.
Ja.
Dann habe ich letzte Woche schon angesprochen, das Porträt von Kyle Smith. Großes Reporterglück jetzt zur richtigen Zeit sozusagen haben wir zugeschlagen, bevor uns da den Gefallen getan hat und jetzt danach noch irgendwie dieses Weltklasse-Sprint-Finish in San Francisco hingelegt hat. Wir haben vorher mit ihm gesprochen, der Kollege Jan Luca hat ein fantastisches Porträt geschrieben, finde ich, über ihn, wo ja ganz viel über seine Leidensgeschichte drin steht, Dinge, die er vorher noch nie irgendwo gesagt hat, meines Wissens zumindest. Und man erfährt sehr, sehr viel über diesen Mann, von dem wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel hören werden in Zukunft. Und ich durfte auch was beitragen. Ich habe fünf, ja, man muss es so sagen, Age-Group-Legenden getroffen, die schon seit sehr langer Zeit Triathlon machen zum Teil. Die alle nicht ganz, eine ist dabei, die ist 69, die wird aber 70 dieses Jahr, die 70 hinter sich gelassen haben, was das Alter angeht und die aber einfach so viel Spaß am Triathlon haben und so viel Energie da reinstecken, dass ich mir denke, wenn ich nur ansatzweise mit 70 noch so bin und so sagen kann, ich kann mich so bewegen, dass ich Langdistanzen machen kann, dass ich bei Weltmeisterschaften an den Start gehe, dass ich um die Welt fliege, um meinen Sport zu machen, um Spaß zu haben, um andere Menschen zu treffen, um Leute zu begeistern, Sport zu machen. Das finde ich, das hatten sie alle gemeint, finde ich. So, und das hat mich sehr inspiriert, diese Menschen zu treffen, ja, und die Porträts über sie zu schreiben. Deswegen hat mir großen Spaß gemacht. Und ich habe mehrere Namen dieses Jahr, die ich noch bei dem einen oder anderen Rennen jetzt im Tracker habe, wo ich letztendlich noch die Daumen drücke, damit die Ziele noch verwirklicht werden.
Ja.
Ja.
Ja, eine Ausgabe, die perfekt zum Zeitpunkt passt. Ne? Auch in Hamburg wird es gerade so ein bisschen wärmer, endlich mal. Ne? Hitzethemen haben wir noch drin. Also es ist eine Menge Stoff, der jetzt gerade in die nächsten Wochen einzahlt. Ja,
es steckt natürlich noch mehr drin. Also Ü40-Training haben wir noch gesagt. Ne? Also wir alle oder viele von uns schleppen Altlasten mit uns herum aus früherem Sportlerleben oder auch aus dem beruflichen. Und das soll uns aber ja nicht hindern daran, irgendwie weiter Sport zu machen. Aber man muss halt den Tatsachen ins Auge sehen, so Ü40, da geht es dann langsam los, dass man auch Sachen verändern muss, dass man im Training auf Dinge achten muss und auch bei der Regeneration die einen voranbringen. Und da hat Bengt eine schöne Geschichte aufgeschrieben, mit guten Sachen, die zum Nachdenken anregen, ja, wie man dann einfach gut, sagen wir mal, in die zweite Hälfte des Sportlerlebens kommt. Und über die zweite Hälfte der Saison hat Anna noch eine Geschichte geschrieben. Wir nennen das immer so Arbeitstitel und auch es ist so die Restformvernichtung. Das heißt, man macht sich jetzt Gedanken darüber, man hat gut trainiert bis jetzt, der Hauptwettkampf war da und jetzt ist aber noch eine Menge Monate über, bis es dann im Oktober wieder mit der neuen Saison losgeht. Was macht man da noch? Und wir haben einfach mal aufgezeigt, irgendwie, was für Möglichkeiten man hat, über was man mal nachdenken kann und allen voran so eins der offensichtlichsten Sachen ist natürlich das Laufthema, wo wir dann dementsprechend auch bei Power & Pace dann wieder unterstützen werden mit Laufplänen für alle möglichen Ziele, die man noch so haben kann bis zum Herbst, bis es wieder von neuem losgeht. Ja. Also, großer Rundumschlag, man kann sich noch das ganze Jahr beschäftigen und
Ja, du hast es erwähnt, das Titelthema ist Tri-Love. Man kann da die Liebe zum Sport ausdrücken. Man kann die Liebe zum Sport natürlich auch ausdrücken, indem man jetzt in unseren Shop geht, ein Abo bestellt. Das kann man gleich ab dieser Ausgabe lösen. Ja, man kann sich auch überlegen, ob man mit der nächsten oder mit der übernächsten Ausgabe startet. Unter spomedes.de findet ihr die entsprechenden Angebote oder auch auf trimag.de mit dem Triathlon Plus Angebot, wo es auch sehr viel spannenden Content gibt. Wir gehen jetzt gerade in eine heiße Phase, wo es jeden Tag einen Schuhtest gibt und so. Also da ist für alle gesorgt, egal ob ihr Papier mögt oder nicht. Wir mögen Papier weiterhin und Tri-Love drückt auch so unser Gefühl gerade aus.
Absolut. Und ich hatte es letzte Woche vergessen und habe mich dann geärgert. Und da will ich heute nicht versäumen, deswegen muss ich da nochmal reingrätschen. Wir möchten, also wir hier am Mikrofon, aber auch im Namen unserer gesamten Mannschaft hier, echt nochmal Danke sagen für das unfassbare Feedback, was wir bekommen irgendwie in den letzten Wochen und Monaten, wenn wir uns draußen mal gesehen haben. Es ist teilweise wirklich, da muss ich mich manchmal kneifen, dass Menschen, die gerade ihren Wettkampf machen, auf einmal anfangen zu winken und zu rufen, wenn sie einen im Gras liegen sehen beim Fotos machen und einfach auf einen zukommen und sagen irgendwie so, ich wollte einfach nur mal Danke sagen. Da kann ich sagen, so, nee, ich muss Danke sagen dafür, dass ihr unsere Sachen verfolgt. Dafür machen wir es ja. Und das möchte ich hiermit nochmal tun, im Namen von uns allen. Einfach vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt und unsere Sachen gut findet.
Ja, wenn ihr uns so toll findet, dass ihr uns auch gerne hört oder uns vielleicht sogar nur hört, weisen wir auch nochmal darauf hin, auf spomedes.de findet ihr auch die Carbon- und Laktat-Collection. Da gibt es neue T-Shirts, da kommt immer mal was dazu, da fliegt immer mal was raus, alles so ein bisschen saisonbedingt. Wir werden nie ein Überangebot haben. Wir produzieren da auch nachhaltig. Das, was ihr bestellt, wird in dem Moment bedruckt und euch zugeschickt. Das findet ihr auch alles unter spomedes.de.
So.
Ja, machen wir noch einen kurzen Ausblick. Du hast es erwähnt, Challenge Weichsee steht an.
Genau. Also warte mal, jetzt muss ich mal eben einmal hier hochscrollen, damit ich Ironman Mont Tremblant, habe ich gesagt, ist am Wochenende. Das ist, ja, wie gesagt, da sind Der ist durchaus gut besetzt, also da werden wir natürlich auch noch ein Auge drauf werfen. Bei den Männern habe ich vorhin schon gesagt, Lionel Sanders, Jackson Laundry, Ben Canute, Matthew Marquardt, Cameron Wolf, da sind schon eine ganze Menge, Cody Beals, das wird dann so ein bisschen zur Kanada-Meisterschaft, kann man fast sagen. Bei den Frauen sieht es ähnlich aus. Paula Finlay, Tamara Jewett, um die Kanada-Flagge hochhalten, aber auch Jesse Sodaro, Ellie Salthouse, Sarah True. Also alles sehr, sehr nordamerikanisch, aber nee, alles nicht. Also natürlich auch Australien mit vertreten, Neuseeland. Genau, aber das ist das eine Rennen des Wochenendes, was ja groß angekündigt ist. Und die Challenge Weichsee, die ja so vom Status her hat bei der PTO nur einen Silver-Status und auch die Strength of Field ist nicht ganz so hoch, aber wenn man sich mal da in die Startliste reinwühlt, dann sieht man sehr, 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 sehr viel Schwarz-Rot-Gold. Da sind wirklich, wirklich viele Deutsche am Start. Maximilian Sperl, Tom Hook, Dominik Surveyor, Magnus Männer, wen haben wir noch? Justus Nieschlag ist wieder da. Da lohnt sich's immer drauf zu gucken, finde ich. Mhm. Da denke ich immer noch so, wenn es da jetzt richtig zündet, so, und wenn dann alle Gesundheitsprobleme irgendwie überwunden sind, dann wird das auch noch ein Kandidat für die zweite Saisonhälfte. Mhm. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich habe es vorhin schon gesagt, Maurice Clavel steht auch wieder auf der Startliste. Ja, untere Geschichte bei den Frauen noch. Wir müssen nicht alles aufzählen jetzt, da gucken wir nochmal drauf. Wir blicken aufs Wochenende ja mal auf trimark.de voraus. Da haben wir die Ausblicke aufs Wochenende. Wir lassen uns mal erstmal auf uns zukommen.
Das machen wir. Ja, damit wären wir auch durch unser Programm heute. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, wenn ihr auch mal hinter die Kulissen schauen wollt hier. Wir haben eine Stelle ausgeschrieben, die ist noch ein paar Tage offen. Also ihr müsst euch jetzt so langsam beeilen, wenn ihr euch bei uns bewerben wollt. Und zwar geht es um das Thema Teammanager bei unserem Trainingsprojekt Power & Pace. Wir suchen da auf 1,5 Jahre erstmal befristet eine Elternzeitvertretung. Alles Weitere findet ihr auch in den Shownotes. Wir freuen uns auf weitere Bewerbungen, haben schon einiges im Kasten und werden dann demnächst mal in die nähere Auswahl gehen und wollen einfach nochmal die Reichweite von unserem Kanal hier nutzen, nochmal zu sagen, es lohnt sich immer, mit uns Kontakt aufzunehmen, in diesem Fall mit einem ganz konkreten Anlass. Ansonsten, ja, bleibt uns nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Mhm. Für viele geht es in die heiße Phase. Ne? Rot steht an.
Ist wirklich nicht mehr lange hin. Heute wurden die Startnummern verschickt.
Oh, ja.
Dann weiß man schon, dann hat man eine Nummer dran. So.
Ja, ne? Rot wird auch mein nächstes großes Ereignis und dann geht es auch schon bald nach Paris. Paris, 6 Deutsche gehen jetzt so langsam auch Richtung Einkleidung nach Düsseldorf. So langsam schwappen die Wellen ja auch über. Jetzt sind wir zwar erstmal alle im Fußballfieber, aber wir freuen uns natürlich auf die Spiele. Wir haben heute unsere interne Planung gemacht, wie wir mit den Triathlon-Wettkämpfen, sofern es sie gibt, umgehen werden. Es ging schon durch die Sportpresse. Es gibt inzwischen ein Szenario. Jeder redet momentan über die Wasserqualität der Seine. Das scheint ein Thema zu sein. Ich meine, wir beobachten das seit Jahren. In der deutschen Presse gibt es immer das Thema Verkehrschaos. Das ist momentan eher an dritter Stelle hinter der Wasserqualität der Seine und Sicherheitsbedenken. Aber diese Wasserqualität der Seine, die nimmt man ernst und es gibt inzwischen auch einen klar definierten Plan. Da hat schon Inside the Games drüber berichtet und auch schon international Triathlon-Medien. Wir haben ja diese beiden Triathlon-Wettkampftage am 30. und 31. Juli. Wenn da nicht geschwommen werden kann oder das Ganze wegen des Wetters sonst irgendwie nicht möglich ist, das kennen wir von anderen Sportarten auch, die wetterempfindlich sind. Das Rudern zum Beispiel, wenn es da richtig windet, dann kann es auch schnell mal einen unfairen Wettbewerb geben. Beim Triathlon ist es so, da gab es bei jedem Spielen ein Ausweichsszenario. Das gibt es auch jetzt und zwar an den beiden Tagen danach. Das wären dann die beiden ersten Tage im August. Und da wird auf jeden Fall gestartet. Wenn die Wasserqualität immer noch nicht ausreicht, wird es einen Duathlon geben. Damit sind alle Spekulationen, ob an anderer Stelle geschwommen wird oder ob das Rennen ausfällt oder so, vom Tisch. Also das Szenario 1 ist 30. 31. August, morgens früh um 8, Triathlon. das Ausweichszenario, 2 Tage später Triathlon und das Ausweichszenario zum Ausweichszenario Duathlon an Ausweichtag. Das Ganze gibt es auch noch für das Mixed Relay und zwar um einen Tag verschoben dann. Also man wird auf jeden Fall starten und wir hoffen weiterhin, dass man in Paris seine Hausaufgaben macht und für die Wasserqualität der Seine sorgt, dass wir tolle Triathlon-Wettbewerbe sehen.
Ja, da gehe ich extrem stark von aus.
Ja.
Ich glaube, das ist big to fail, sagt man immer. Wer sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat und so viele Millionen und Abermillionen da rein investiert hat,
ja,
wird einen Weg finden.
Ja, wir haben hier natürlich auch intern viel drüber diskutiert. Also wir haben uns nicht an allen Spekulationen da draußen beteiligt, aber wir haben auch schon gesagt, ein Duathlon wäre schon ein Super-GAU für die Sportart Triathlon, aber der Super-Super-GAU wäre ein Ausfall des Mixed Team Relays, weil das ganze Starterfeld kotzt.
Ja, das sagst du. Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
Warten wir es ab.
Wir warten es ab und am Ende ist einfach gutes Wetter und die Wasserqualität ist super.
Ja.
Dann geht's ab und dann sehen wir fantastische Bilder aus Paris.
Ja, so machen wir das. Also, habt einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer ansteht. Eine gute Trainingswoche und bis bald.
Ciao.